Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Es geht in diesem Text interessanterweise sehr viel um Beschneidung, um beschnitten werden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, was das ist mit dieser Beschneidung. Wer nicht weiß, Beschneidung ist im Prinzip, dass Männern die Vorhaut entfernt wird. Das ist Beschneidung. Ist im Alten Orient nicht nur in Israel üblich, sondern auch bei anderen Völkern. Zum Beispiel bei den Ammonitern, den Amoritern, bei den Ägyptern zum Beispiel, war das ebenfalls ein bekannter Brauch. Das war jetzt nichts Unübliches sozusagen. Man nimmt an, dass das ein sehr alter Brauch ist, der wahrscheinlich schon in der Steinzeit angewandt worden ist. Es gibt im Alten Testament nämlich, wenn man sich anschaut, 2. Mose 4, Vers 25, dass für die Beschneidung sind Steinmesser vorgeschrieben. Und das dürfte ein Hinweis darauf sein, dass es das schon relativ lange gibt, diesen Brauch. Was natürlich auch ist, Steinmesser sind besonders scharf. Und was für die Israeliten nicht ganz unwichtig ist, Steinwerkzeuge und Steingefäße können nicht unrein werden. Das erste Mal für Israel erwähnt wird die Beschneidung im 1. Mose 17, 9 bis 14. Und dort wird auch beschrieben, dass es eigentlich bei einem Säugling gemacht gehört, und zwar am 8. Tag nach seiner Geburt. Man weiß, dass dort interessanterweise die Blutung am schwächsten ist und dass auch der Schmerz dort am geringsten ist, genau zu diesem Datum. Keine Ahnung warum, aber das dürfte medizinisch so sein. Was bedeutet die Beschneidung? Für das Volk Israel ist die Beschneidung das Zeichen des Bundes mit Gott und der Zugehörigkeit zu Gott. Wer sich aus dem Volk Israel, also der Mann, der sich aus dem Volk Israel nicht beschneiden lässt, der soll aus dem Volk ausgerottet werden. Das ist etwas, das Gott definitiv sagt, dass er den ausrotten wird, der sich sozusagen aus dem Volk Israel nicht beschneiden lässt. Was noch ist, während der Wüstenwanderung, während die Israeliten 40 Jahre in der Wüste herumirren, wird die Beschneidung interessanterweise nicht praktiziert. Obwohl Gott das ausdrücklich erwähnt hat, unter der Führung von Mose, wird das scheinbar nicht gemacht. Denn wenn man in 5. Josua 5, Vers 2 und folgende nachlesen kann, führt erst Josua die Beschneidung wieder ein. Das heißt, lassen sich alle Männer beschneiden und dann erst beginnt der Einzug in das gelobte Land. Beschneidung ist dann später die Grundvoraussetzung, dass man Paschamahl teilnehmen darf. Da dürfen nur Männer dabei sein, die auch beschnitten sind. Und zwar gilt das auch, wenn Fremdlinge dort dabei sein wollen, also Leute, die keine Juden sind, dann müssen sich die vorher beschneiden lassen. Was auch war, wenn ich als Nicht-Jude zum jüdischen Glauben übergetreten bin, dann musste man sich ebenfalls beschneiden lassen. Im Alten Testament. Diese Leute, die sozusagen zum jüdischen Glauben übergetreten sind und sich dann beschneiden haben lassen, die hat man Proselyten genannt. Und einer dieser Proselyten dürfte auch der Hauptmann Cornelius gewesen sein. Ja, der hat den jüdischen Glauben angenommen, nimmt man an, und der ist sozusagen ebenfalls beschnitten gewesen. Wer nimmt die Beschneidung durch? Ganz am Anfang, oder ist es die Aufgabe des Haushaltsvorstandes, und das ist der Hausvater. In ganz seltenen Fällen kann das auch die Mutter machen. Und da ist es eher so, dass sie das bei den Kindern macht und bei ihrem eigenen Mann und nicht bei Fremden sozusagen. Noch etwas später gibt es dann nur mehr Ärzte, die das tun dürfen. Zum Beispiel, wie die Israeliten dann in der babylonischen Gefangenschaft sind. Da haben Ärzte das durchgeführt. Und dort entwickelt sich dann auch der Beruf des Mohel, das ist der Beschneider, der dann sozusagen das durchführen wird oder durchführt. Und das gilt bis heute. Dass ein Mohel nebenbei noch eine medizinische Ausbildung hat, ist nicht unüblich. Zur Zeit Jesu war es dann so, dass am Tag der Beschneidung des Kindes, dass ihm da auch gleichzeitig der Name gegeben worden ist. Und ich habe mich gefragt, warum hat Gott so etwas wie eine Beschneidung angeordnet? Das ist ja sehr eine, wie soll man sagen, defizile Stelle, eine sehr, für den Mann sehr unangenehme Stelle. Und was noch ist, warum nur bei Männern? Warum gibt es bei Frauen nicht etwas Ähnliches? Ja, Gott hat das nur bei den Männern angeordnet. Und er hätte ja auch eine andere Stelle nehmen können. Man könnte ja in der Handgelenk oder man hätte ein Ohrläppchen nehmen können, aber nein, es musste unbedingt der Penis sein. Und das wird wahrscheinlich den Grund haben, weil Sexualität bei Männern eine ganz eine besondere Schwäche ist. Es ist wahrscheinlich genau dort, weil Sexualität für den Mann eine Kraft ist, die ihn leicht von Gott wegführen kann. Sex ist ein Trieb, der befriedigt werden will. Sexuelle Befriedigung ist ein Gefühl, das man immer wieder erleben will. Und das ist ein Gefühl, das süchtig machen kann. Und wenn ein Trieb so stark ist, dann kann es dazu kommen, dass Frauen körperlich und emotional verletzt werden, um diesen Trieb zu befriedigen. Und um das zu verhindern, hat Gott die Beschneidung angeordnet. Also jedes Mal, wenn der Mann seinen Penis in die Hand nimmt oder sozusagen ansieht, dann wird ihm bewusst, dass er zu Gott dazugehört. Hat das sexuellen Missbrauch komplett verhindern können? Also wenn ich in der Bibel selbst nachschaue und dort darin lese, dann weiß ich, dass es leider nicht so war. Es gibt im Alten Testament genügend Gesetze, die die Sexualität betreffen. Und das legt nahe, dass sie notwendig waren und es genug Vorfälle gab, die dadurch geregelt werden mussten. Die Beschneidung am Körper konnte sexuelle Gewalt also nicht gänzlich verhindern. Trotzdem hat Gott es angeordnet, um den Mann daran zu erinnern, wenn er seinen Penis sieht oder berührt. Ist das, was du jetzt tust oder tun willst, gottesgemäß? Ist das etwas, was einem Kind Gottes entspricht? Ist das etwas, was Gott gefällt? Ja, die Beschneidung, weil das eine ganz besondere Schwäche des Mannes ist. Frauen haben dieses Problem nicht so stark. Sie brauchen kein Zeichen in ihrem Körper. Ihr stärkster Trieb ist ein anderer. Frauen wollen geliebt werden. Und um das zu bekommen, nehmen manche Frauen sehr viel auf sich. Das können sogenannte Schönheitsoperationen sein. Dort lassen sich 17-Jährige ihre Brüste vergrößern, ihre Nasen verändern, es wird Fett abgesaugt, es werden Diäten durchlitten, es werden Fitnessprogramme durchgezogen, es werden Lippen aufgespritzt und Falten mit Nervengift geglättet, um liebenswerter zu werden. Frauen ertragen gewalttätige Männer, Erniedrigung und Missbrauch, nur um in einer Beziehung zu bleiben. Frauen opfern sich in einer ungesunden Weise für ihre Familie, Freunde und Verwandte. Burnout ist ein weit verbreitetes Phänomen, besonders bei Frauen. Und all das für Beziehungen, all das, um geliebt zu werden. Wenn Menschen durch ihre Bedürfnisse und Begierden gesteuert sind, nennt unser Text das ein fleischliches Wesen. Dieses fleischliche Wesen ist darauf ausgerichtet, sich selbst und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Alles wird diesem Ziel untergeordnet. Und dadurch passiert all das Leid auf unserer Welt. Damit ich alles im Überfluss genießen kann, müssen andere Menschen hungern und leiden. Damit ich meine Sexualität befriedigen kann, werden andere unterdrückt und emotional verletzt. Damit ich Reichtum anhäufen kann, müssen andere Menschen in Armut und Unterdrückung leben. Ausbeutung und Verluste anderer Menschen sind der Motor von Gewinnen und Renditen. Damit ich die neuesten technischen Errungenschaften besitzen kann, wird Natur zerstört und der Lebensraum von Menschen und Tieren vergiftet. Damit ich mich nach der neuesten Mode kleiden kann, werden Kinder versklavt und mit Chemikalien vergiftet. Damit ich meine Lieblingssüßigkeit genießen kann, werden Kinder verschleppt und ausgebeutet. All das sind Auswirkungen des unbeschnittenen Fleisches in dieser Welt. All das ist Sünde. In Kolosser 2, Vers 13 heißt es, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Paulus verwendet hier das Bild des lebenden Toten. Das klingt so wie in den Zombiefilmen, wo lebendige Tote ziellos durch die Gegend wanken, um ihre Begierde nach lebendigem Fleisch zu befriedigen und dabei Tod und Zerstörung verbreiten. Das ist das Bild, das Paulus verwendet für einen Menschen, der seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Das ist sozusagen das Bild für einen fleischlichen Menschen. Aber von all dem hat Jesus uns frei gemacht. Durch die Beschneidung unserer Herzen, wie in Römer 2, Vers 29 steht, befreit Jesus uns von unserem fleischlichen Wesen. Er nimmt es mit ans Kreuz und dort stirbt es. Dort wird der alte Mensch getötet und ins Grab gelegt. Er hat keine Macht mehr über uns. All das symbolisiert die Taufe. Durch das Untertauchen im Wasser wird der alte Mensch ersäuft. Mit dem Auftauchen aus dem Wasser kommt der durch Wasser und Geist neugeborene Mensch zum Vorschein. Rein und frei von Sünde. Wir sind nun nicht mehr Knechte der Sünde, sondern freie Kinder Gottes. Wer mehr darüber lesen will, Römer 6, das ganze Kapitel. Wir müssen nicht mehr unseren Begierden und Bedürfnissen folgen und dadurch Sünde, Tod und Zerstörung in die Welt hineintragen. Wir sind frei gemacht worden durch den Tod Jesu am Kreuz. Wir sind frei, als Kinder Gottes zum Segen der Menschen zu handeln. Das feiern wir zu Ostern. Da hat Jesus unser altes, sündiges Ich ans Kreuz mitgenommen. Dort ist es gestorben und mit ihm begraben worden. Und mit Jesus ist unser neues Ich auferstanden, ohne Sünde, rein, weiß wie frischer Schnee. Wir sind nun Kinder Gottes und keine Sklaven der Sünde mehr. Paulus ist das ganz wichtig, er stellt es uns zweimal vor die Augen. Durch die Taufe und dadurch, dass wir mit Jesus gestorben und auch wieder auferstanden sind. Wir sind jetzt keine Zombies mehr. Wir sind lebendige Kinder Gottes. Wir müssen nicht mehr uns in den Mittelpunkt stellen. Wir sind frei geworden von uns selbst. Wir sind frei für Gott und für unsere Mitmenschen. Wir können Gott und sein Reich in den Mittelpunkt unseres Handelns, Denkens und Tuns stellen. Matthäus 6, Verse 31 bis 33 steht, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden. Wenn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir müssen nicht alles tun, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um nicht zu kurz zu kommen und dadurch Sünden anhäufen. Gott weiß, was wir brauchen. Er kennt unsere Bedürfnisse besser sogar als wir selber. Wir werden nicht alles bekommen, was wir uns wünschen von Gott, aber wir werden all das bekommen, was wir brauchen. Wenn ich mich um sein Reich kümmere und um ein gerechtes Leben, dann kümmert er sich um meine Bedürfnisse. Ich muss nicht mehr alles tun, um geliebt zu werden. Ich bin unendlich geliebtes Kind Gottes. Er liebt mich so, wie ich bin. Und er liebt mich so sehr, dass er für mich ans Kreuz geht und einen qualvollen Tod auf sich nimmt. Er tut das alles, damit ich mit ihm Gemeinschaft haben kann. Er tut es, damit er sich in meinem Innersten mit mir verbinden kann. Damit er durch den Heiligen Geist in mir wohnen kann. Er will ewig mit mir verbunden sein. Am Kreuz kauft er mich frei aus der Sklaverei. Er bezahlt meine Schuld und nimmt den Schuldschein mit ans Kreuz. Durch seinen Tod am Kreuz hat das Böse kein Anrecht mehr auf mich. Durch seinen Tod entreißt er uns aus den Händen der Mächte und Gewalten, die im Finsteren regieren und unseren Tod und unsere Vernichtung wollen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die bösen Mächte besiegt, hat ihnen die Macht über uns genommen, damit wir frei werden zu einer Beziehung mit ihm. Er hat das Böse offenbart und öffentlich zur Schau gestellt und über es triumphiert. Und nun kann uns nichts mehr aus seinen Händen reißen. Wir gehören ganz ihm. Römer 8, die Verse 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und all das passiert zu Ostern. All das hat Jesus zu Ostern getan, für uns getan. Amen.